Community. Das sind unsere Geschichten.
Wir sprechen heute mit Professor Werner Sitte. Er ist am Lehrstuhl für physikalische Chemie Professor und wird in Kürze emeritieren. Ja, meine erste Frage, Herr Professor, wo sind Sie aufgewachsen? Wo sind Sie zur Schule gegangen? Wo haben Sie maturiert? Was haben Sie studiert?
Ja, ich bin gebürtiger Salzburger und bin Realgymnasium in Salzburg, also in die Schule gegangen. Und ich muss sagen, dort ist also auch durch meinen Chemielehrer schon die Basis gelegt worden für eine Berufsentscheidung, weil der war sehr inspirierend und der hat mich eigentlich irgendwie motiviert, dass Chemie interessant sein könnte. Und die Entscheidung, an der TU Graz zu studieren, war dann eigentlich auch so beeinflusst etwas durch meinen Vater, der an der TU Graz Maschinenbau studiert hatte und mir also nicht nur die TU, sondern auch die Stadt Graz durchaus empfohlen hat.
Und Sie sind dann in Graz geblieben?
Ja, ich habe also studiert, am Anfang wusste ich gar nicht einmal, ob es Chemie wirklich das Richtige ist, ob es vielleicht eher die Physik wird, aber wie dann die physikalische Chemie kam, also so quasi die Vereinigung von beiden, dann habe ich gewusst, ich bin am richtigen Dampfer und das ist eigentlich genau mein Studium.
Und haben Sie dann auch die Dissertation in Graz auf der TU gemacht?
Ja, ich habe die Dissertation an der TU gemacht, am schon Institut für Physikalische Chemie, war dort also auch Studienassistent und dann Assistent später und habe auf dem Gebiet der Festkörperchemie dissertiert. Das war damals noch Festkörperthermodynamik, aber auch schon elektrochemisch beeinflusst. Mich hat eigentlich auch die Elektrochemie durchaus interessiert. Ich hatte Gelegenheit, mit Karl Kordesch einmal in die USA zu reisen. Und Kordesch war ja derjenige, der im Bereich der Brennstoffzellenentwicklung des Apollo- und Gemini-Projekt maßgeblich tätig war. Das heißt, ich habe das irgendwie kennengelernt, das hat mir gefallen. Und so habe ich im Grunde genommen im Bereich der Festkörperchemie weitergearbeitet, allerdings auf dem Spezialgebiet dann Solid State Ionics. Das ist jenes Gebiet, welches sich mit der Ionenwanderung im festen Zustand beschäftigt.
Aber das ist alles noch an der TU Graz passiert?
Das ist noch an der TU Graz passiert. Ich bin sozusagen in diese Community hineingekommen und so wie die Festkörperelektronik sich mit den Elektronen im festen Zustand beschäftigt, so ist es die Festkörperionik oder Englisch Solid State Ionics, das Fach, was die Ionenwanderung im festen Zustand sozusagen im Mittelpunkt hat. Und da geht es einerseits um grundlegende Aspekte, aber auch Aspekte der Anwendung. Und wir finden solche ionisch oder ionisch-elektronisch leitenden Materialien überall. In Batterien, natürlich auch in Brennstoff- und Elektrolysezellen, mit denen ich mich später dann beschäftigt habe, aber auch in Sensoren, elektrokeramischen Bauelementen und so weiter, Membranen. Also ein Gebiet, welches relativ breit ist von den Grundlagen bis zu den Anwendungen.
Und was ist dann nach der Dissertation bei Ihnen gekommen? Sind Sie da?
Ich habe habilitiert an der TU Graz und war dann einige Jahre mit meiner eigenen Arbeitsgruppe tätig und wurde dann im Jahr 2000 an die Montanuniversität berufen. Und also fast 22 Jahre ist es her.
Und da haben Sie dann den Lehrstuhl Physikalische Chemie übernommen?
Dann habe ich den Lehrstuhl für Physikalische Chemie übernommen. Und die Situation hat sich so entwickelt, dass Kollege Wolfhard Wegscheider Rektor wurde und es zu einer Gründung eines Departments kam. Nachdem er Rektor war, war es quasi meine Aufgabe, dieses Department zu leiten. Fast 20 Jahre lang habe ich dann auch das Department Allgemeine Analytische und Physikalische Chemie neben dem Lehrstuhl geleitet, was durchaus eine Herausforderung zum Teil war.
Ja, weil es ja sehr eine große Einheit ist bei uns auf der Universität. Und wenn Sie es da jetzt zurückblicken auf diese 22 Jahre, was war da Ihr Steckenpferd im Bereich der Forschung?
Also im Bereich der Forschung waren es die Hochtemperatur-Brennstoffzellen und die Hochtemperatur-Elektrolysezellen. Wobei die Hochtemperatur-Elektrolysezellen seit etwa 12 Jahren aktuell sind. Wir sind da in etlichen internationalen Projekten, EU-Projekten und so weiter involviert gewesen und auch jetzt natürlich sehr aktiv. Die Hochtemperatur-Elektrolysezellen, die es ermöglichen, unter Nutzung von Restwärme, Wasserstoff oder Synthesegas mit höchsten Wirkungsgraden herzustellen. Synthesegas ist das, was man in der chemischen Industrie benötigt, um dann weitere Grundstoffe herzustellen, sei es Alkohol oder sei es auch Methan, bis hin zu Synthetic Fuels. Das heißt, die Hochtemperaturelektrolyse ist momentan ganz spannend und wir arbeiten ja auch aktiv auf diesem Gebiet weiter und ich freue mich sehr, dass der Nachfolger hier also auch mit zwar seinem eigenen Gebiet der Elektrokatalyse andocken wird, aber auch in sehr guter Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zusätzlich tätig sein wird.
Und vielleicht können Sie uns nur kurz sagen, wo braucht der Normalverbraucher, ist es wichtig, diese Forschung?
Naja, wenn Sie eine Batterie also anschauen, dann hat die Bestandteile der Batterie, das sind die Elektroden und der Elektrolyt, und die Elektroden sind gemischt leitende Materialien. Wir wollen ja nicht nur den Strom abgreifen, sondern auch die elektrochemische Reaktion realisieren in den Elektroden. Das heißt, diese Materialien müssen sowohl die Ionen leiten, in denen müssen die Ionen beweglich sein, aber auch die Elektronen, weil wir wollen ja einen Strom abgreifen. Wenn wir an alle möglichen Arten von Sensoren zum Beispiel denken, die Sauerstoffsensoren, wenn wir bis hin zu den Speicherbausteinen in den Computern denken, so ist es immer der Massebewegung im festen Zustand, die eigentlich da eine wichtige Rolle spielt.
Dann kommen wir zurück zum Thema Lehre. Sie waren ja auch jahrelang, ich weiß es nicht genau, wie lange waren Sie Studiendekan?
Ja, während der Rektoratszeit, zu Beginn der Rektoratszeit von Magnificenz Eichelseder von 2011 bis 2017 war ich Studiendekan der Montanuniversität.
Was sind denn so die Aufgaben von so einem Studiendekan?
Im Grunde genommen ist der Studiendekan auf der operativen Seite tätig. Das heißt, er ist gleichzeitig das sogenannte studienrechtliche Organ. Er ist also auch für alle studienrechtlichen Dinge heranzuziehen. Er unterschreibt nicht nur die Zeugnisse, sondern er ist im operativen Bereich tätig, zusammen mit den Studierenden, um jetzt die Studien optimal zu gestalten. Und das beginnt also in der Involvierung der Curriculumskommissionen, zu denen er eingeladen ist, in der Leitung der Studienkonferenz, wo alle KUKO-Vorsitzenden sich treffen und die aktuellen Dinge zur Lehre besprechen. Er ist sozusagen auf der operativen Seite tätig. Natürlich gibt es gewisse strategische Elemente, die allerdings jetzt primär im Rektorat verankert sind, aber hier wird der Studiendekan auch ein bisschen beratend tätig sein.
Wenn Sie da jetzt zurückblicken, gibt es da irgendein Ereignis, wo Sie denken, weiß ich nicht, eine neue Studienrichtung oder eine Veränderung in einem Studienprogramm, was da ganz wichtig war, was Sie gerne herausstreichen würden?
Naja, in meine beiden Funktionsperioden, vor allem einmal in die erste und zu Beginn der zweiten, war vor allen Dingen die Umstellung der Studienarchitektur der große Punkt. Wir hatten hier ein 7+3 Studium und haben das jetzt auf 7+4 erweitert und haben eine verpflichtende Praxis eingeführt. Das heißt, das sogenannte siebte Semester im Bachelorstudium ist jetzt das Praxissemester, wobei die Praxis auch schon im früheren Semester zum Teil also gemacht werden kann. Das war also eine durchaus große Herausforderung, weil sie einen großen Bedarf an Vereinheitlichung gegeben hat. Wir haben glücklicherweise die Vereinheitlichung des ersten Studienjahres. Das konnte man, und das war sicher ein wesentlicher Punkt und ist fast ein Alleinstellungsmerkmal von der Montanuni, beibehalten. Es kam aber auch dazu, dass wir es geschafft haben, eine möglichst weitere Vereinheitlichung auch des zweiten Studienjahres zu erreichen. Das erste Studienjahr, das eigentlich hat schon etliche Vorteile, weil die Studierenden, die noch nicht ganz sicher sind, ob sie wohl das Richtige studiert haben, sich das noch überlegen können und verlustfrei das Studium wechseln können. Mhm. Also das, außerdem haben wir uns jetzt bemüht, im Zuge der das DEOB-Lehrveranstaltung anzubieten, die Art Brückenkurse zu den Gymnasien sind, auch das ist jetzt noch der Fall aktuell. Das heißt, wir versuchen jetzt das durchaus uneinheitliche Matura-Niveau, was wir damals hatten und zum Teil natürlich auch heute unterschiedlich ist, dass wir das vereinheitlichen und dass wir unsere Anfängerinnen und Anfänger jetzt an die Universität und an die Herausforderungen ein bisschen besser heranführen können.
Also rückblickend ist da eigentlich sehr viel passiert in diesen Jahren, wie Sie Studiendekan waren.
Da ist ja eigentlich viel. Es kam dann noch hinzu, dass wir das neue Doktoratsstudium eingeführt haben. Das Doktoratsstudium ist das Studium mit den meisten Absolventen an unserer Universität. Und wesentlicher Punkt ist die Trennung zwischen Betreuung und Begutachtung. Und das ist international jetzt genau so etabliert im Trend. Und wir haben es genauso etabliert, wie es also international auch üblich ist. Dann haben wir den Tag der Lehre also eingeführt, um auch die Bedeutung der Lehre an unserer Universität herauszustellen. Der Tag wurde auch aufgewertet durch die Vergabe des Preises für exzellente Lehre durch die ÖH. Das haben wir auch am Tag der Lehre gemacht. Aber auch die Nominierung für den Ars Docendi, also den Staatspreis für exzellente Lehre, ist im Rahmen dieses Tags der Lehre erfolgt.
Der findet, glaube ich, einmal jährlich statt, oder?
Und seither findet er einmal jährlich statt, ja. Genau. Und die Bemühungen waren natürlich damals schon sehr intensiv, die Lehre, die Didaktikausbildung der Vortragenden, Dr. Gabel zum Beispiel, lange Zeit bei uns erfolgreich tätig, die Didaktikausbildung entsprechend zu gestalten. Ziel war ja auch immer, die Dropout-Rate zu senken und auch natürlich die Verkürzung der Studienzeiten. Und da haben wir schon gesehen, dass das Vorziehen von Lehrveranstaltungen aus dem Masterstudium, was noch vor meiner Zeit durchaus gang und gäbe war, dass das keine glückliche Entwicklung war und zu doch sehr großen Verlängerung der Studienzeiten geführt haben. Außerdem ist es gelungen, den Frauenanteil noch zu erhöhen. Aber ich muss dazu sagen, wir haben es geschafft, an unserer Universität ohne jede Form von Zugangsbeschränkungen über die Runden zu kommen. Mhm. Das heißt, es gibt keine Aufnahmeverfahren und wir können alle nehmen. Das ist in manchen Semestern mit mehr Anstrengung gewesen, in manchen mit wenigen, aber ich glaube, das ist schon ein sehr gutes Zeichen, dass wir keine Zugangsbeschränkungen haben.
Ja, und zuletzt würde ich gerne noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Haben Sie da besondere Pläne für Ihre Zukunft? Sie haben jetzt auf einmal ganz viel Freizeit, was Sie damit anfangen wollen.
Ja, wenn ich die Schachteln sehe, die da also schon stehen, dann denke ich auch ein bisschen daran. Es wird so sein, dass ich natürlich noch als Mentor für mehrere Dissertationen tätig bin, in der Betreuung von Studierenden auch am Institut und in der Lehre auch noch zum Beispiel eine Vorlesung in Übereinstimmung mit meinem Nachfolger übernehmen werde. Das heißt, es wird mir nicht fad werden, aber es ist natürlich ein Wechsel und ich werde versuchen, mich da halt möglichst gut drauf einzustellen.
Ja, dann wünsche ich Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute und weiterhin viele Erlebnisse in der Freizeit, aber auch noch weiterhin bei uns an der Universität.
Danke sehr. Danke vielmals für das Gespräch.
Montanuniversität Leoben. Alles außergewöhnlich.